Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Herzlich willkommen. Der erste Mann auf dem Mond war Edward Mukaka Nkoloso aus Sambia. Zumindest hat er viel daran gearbeitet. Nkoloso hat Anfang der 60er Jahre in Sambia das erste afrikanische Raumfahrtprogramm entwickelt. Ziemlich ambitioniert damals. Seine Idee war, pünktlich zum Unabhängigkeitstag von Sambia 1964 mit einer Rakete ins All.
When will you fire off your first rocket and where will you send it to?
I will fight from Lusaka and it will go straight to the moon.
Ja, hier wird er von einem britischen Reporter interviewt damals. Dieser Reporter hat ihn ziemlich belächelt für seine Ambitionen. Mittlerweile aber, knapp 60 Jahre später, gilt Nkoloso für viele als großer Visionär, auch als Held. Und über diese Geschichte von Nkoloso, über den Wandel seiner Bedeutung, gibt es jetzt ein neues Tanzvideoprojekt. We are going to Mars heißt es. Das ist zu sehen in den Sophiensälen in Berlin. Und ich bin verbunden mit dem Choreografen, mit Christoph Winkler. Herzlich willkommen, Herr Winkler.
Hallo, schönen guten Tag.
Viele haben wahrscheinlich noch nie von Edward Mukaka Nkoloso gehört. Dabei hat er damals eben diese Zambia National Academy of Science, Space Research and Philosophy gegründet. Können Sie vielleicht kurz beschreiben, was das für ein Raumfahrtprogramm war? Was hatte Nkoloso genau vor?
Also wir sind da natürlich alle noch ein bisschen im Unklaren. Ne? Es gibt Grund anzunehmen, dass es im Großen und Ganzen auch ein Kommentar zum damaligen Space Race der Supermächte sozusagen im Kalten Krieg ins All war. Weil das wurde sozusagen von vielen afrikanischen Menschen auch in der USA selber doch sehr kritisch gesehen. Also dass eine Unmenge von Geld sozusagen dafür ausgegeben wurde, auf den Mond zu gehen, während die Probleme zu Hause noch gar nicht in den Griff bekommen waren. Und dann hat sich dieser Mann sozusagen hingestellt. Er hatte eine Geschichte als Freiheitskämpfer, war eine sehr respektierte Person. Es gab offensichtlich in seinem Charakter etwas, was wir so als Narr oder Jester bezeichnen würden. Ja, also er hat schon sozusagen mit solcher Art von Aktion ist er ab und zu in Erscheinung getreten und er gründet halt dieses Programm und nimmt sich eine Musikgruppe, die Dynamite Rock Music Crew, das wären die ersten Kadetten und er beginnt ein Training. So, und ganz einfach in Blechfässern auf den Hang runterrollen, so mit einfachsten Mitteln sozusagen, von denen eigentlich klar war, ist die das nicht erlauben werden, in den Weltall zu kommen. Ne?
Genau, das kann man auch alles sehr schön sehen in einem Video, was eben auch aufgetaucht ist vor ein paar Jahren, wo eben dieser BBC-Reporter, den wir gerade schon gehört haben, ihn da interviewt. Vielleicht können wir da nochmal kurz reinhören, wie dieser BBC-Reporter das damals eingeschätzt hat zum Ende. Der macht dieses Interview mit ihm und dann sagt er am Ende:
We have a youthful group of budding astronauts playing at entering Zambia for the world space race. However, to most Zambians, these people are just a bunch of crackpots. And from what I have seen today, I'm inclined to agree.
Also bunch of crackpots, sagt er, so ein Haufen Spinner. Und man sieht in dem Video auch, wie Sie jetzt selber auch beschrieben haben, man sieht halt irgendwie so Blechtonnen und so eine Blechrakete. Und tatsächlich fragt man sich dann auch, ja, meint er das wirklich ernst? Genau, wie ordnen Sie das ein? Also was war letztlich die Intention? Wollte der wirklich ins All oder war das Satire oder wie Sie gesagt haben, ein kritischer Kommentar auf den Space Race?
Ich denke schon, es ist davon auszugehen, dass er natürlich wusste, dass eine selbstgebaute Rakete wahrscheinlich nicht zum Mond und zum Mars fliegen würde. Na, was die Leute sich halt nicht vorstellen konnten, ist, dass dieser Mann tatsächlich, heute haben wir Sacha Baron Cohen, Borat oder Ali G. Also wir haben hier Schlingensief, der den Wolfgangsee sozusagen zum Überlaufen bringen will, damit Helmut Kohls Villa untergeht. Also wir haben natürlich viel mehr Akzeptanz für diese Art von Streich auch. Und ich denke, seine Kommentare, sein Manifest, was er verfasst hat, das ist ein Kommentar zum Kolonialismus, das ist ein Kommentar zum Space Race, der sozusagen aber damals im Westen noch gar nicht gelesen werden konnte.
Genau, so. Deshalb hat man sich halt drüber lustig gemacht und ihn irgendwie als Clown und Verrückten belächelt. War das denn von sambischer oder afrikanischer Seite genauso oder wie hat man ihn wahrgenommen damals?
Nein, es gibt also durchaus noch Interviews mit Menschen, die ihn auch noch gesehen haben, mit dem sambischen Ex-Präsidenten mittlerweile. Die haben schon gesagt, das war ein sehr intelligenter und hochintelligenter Mann. Er war ein Narr, also und er war sich völlig darüber bewusst, dass das sozusagen ein Streich war. Also es gibt da durchaus Meinungen, die sagen, ja, das habt ihr nicht verstanden. Ja, für uns war das relativ klar. Natürlich gab es auch in der sambischen Gesellschaft, die haben dann abgelehnt zu sagen, okay, das wird bitte nicht im Stadium zum Unabhängigkeitsjubiläum stattfinden. Ne? Also das gab es dann schon. Sie haben jetzt also auch nicht gesagt, okay, das hat Hand und Fuß. Ne? Aber es gab dann durchaus schon Stimmen, die gesagt haben, ja, der wusste, was er tat.
Spannend ist ja, dass er, glaube ich, ziemlich vergessen war, also Coloso und auch dieses ganze Raumfahrtprogramm, bis eben dieses Video aufgetaucht ist, vor ein paar Jahren im Netz von diesem BBC-Reporter, was wir gerade gehört haben. Wie würden Sie denn sagen, wieso spielt es gerade so eine große Rolle? Wieso, also es gibt jetzt viele Dokus über ihn und es gibt Fotoserien über ihn, es gibt Ihre Arbeit über ihn. Wieso ist ein Coloso so bedeutsam geworden?
Naja, erstmal hat er ja diesen Begriff Afronauts. Na, also der kommt von ihm. Dieser Begriff Afronauts, der hat halt, glaube ich, auch in den letzten Jahren mit dem Erstarken der Emanzipationsbewegung oder Antirassismusbewegung ist Afronaut, Afrofuturismus natürlich ein sehr viel stärkerer Begriff geworden. Ja, und ich glaube, in dieser Entwicklung, plötzlich schaut man dort zurück, plötzlich schauen auch, es gibt ja Interviews mit jungen sambischen Entrepreneuren, also Startups, und die sagen, ja, der ist auch für uns ein Vorbild. Der hat das einfach gemacht, der hat eine Vision gehabt und es geht nicht darum sozusagen, ob er das jetzt auch wirklich umsetzen konnte, aber der ist für uns auf jeden Fall ein positives Beispiel.
Als Macher, als Visionär und letztlich eben als eine Figur des Empowerments sozusagen.
Genau.
Wir sprechen über Afronauten, über die Idee von afrikanischen Raumfahrerinnen, Raumfahrern. In den 60er Jahren hat ein Forscher in Sambia da ziemlich konkrete Ideen gehabt, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Edward Mukaka Nkoloso, so hieß der Forscher. Der hat damals die Zambia National Academy of Science, Space Research and Philosophy gegründet. Und der Choreograf Christoph Winkler, der hat dazu eine internationale Videoarbeit jetzt gerade rausgebracht. Unter anderem mit einem Video aus Uganda, in dem MusikerInnen und TänzerInnen diese Idee von Coloso feiern. Wir hören mal rein. Das ist jetzt ein Ausschnitt aus einem der Videos und wir sehen viele Tänzerinnen, Tänzern in den Bergen von Uganda mit Helmen auf dem Kopf teilweise, mit Schildern in der Hand, We are flying to Mars. Ich bin weiterhin verbunden mit Christoph Winkler, mit dem Choreografen. Können Sie vielleicht kurz sagen, diese Arbeit war ja als Tanzstück eigentlich geplant, jetzt gibt es eben als Videoarbeit, zwei Filme sind entstanden. Können Sie dieses Video, was wir gerade gehört haben, sozusagen kurz beschreiben aus Uganda?
Was wichtig für uns war, war es eine afrikanische Perspektive zu haben und eine afrodiasporische, also in die USA zu gehen. Einfach vor dem Hintergrund, dass ein Coloso zeitgleich wie der amerikanische Musiker Sun Ra und diese ganze Space-Jazz-Bewegung stattfand. Also wir sehen da sozusagen ein bisschen eine Ähnlichkeit. Und in diesem Video haben wir sozusagen mit Partnern aus Uganda, mit denen wir zusammenarbeiten, quasi das Projekt gestartet. Die sind zu Tanzschulen, in Universitäten gegangen und in verschiedenste Art von kulturellen Gruppen haben das Thema vorgestellt und haben sozusagen gefragt, was bedeutet das denn für euch, und haben auch das Video gezeigt. Und da sieht man ja, dass das eben ein musikalisch-tänzerisches Vorbereiten der Kadetten war. Ja? Und daraus haben die angefangen, Material zu entwickeln und auch Flashmobs. Es gibt so Intervention in der Stadt, und aus diesem ganzen Material haben wir dann quasi, das wurde dann gedreht an mehreren Tagen. Das endet in einer großen Zelebration in einem Hotel in Uganda mit so einer Freifläche, so wo dann bis zu 120 Leute, Artisten, Tänzer das Material, was sie produziert haben, zusammengeführt wird.
Das hat ja auch den Untertitel Celebration of the First African Space Program. Was war denn Ihr Eindruck? Also diese Menschen aus Uganda, das ist ja auch nicht Sambia, das ist auch gar nicht ein Nachbarland Uganda von Sambia. War das denen denn ein Begriff oder haben die jetzt erst einen Bezug zu diesem Projekt bekommen?
Also das ist ein Kampala, das ist immer noch sozusagen Ostafrika. Also es sind Tänzer aus Sambia dabei, es sind Tänzer aus Kongo dabei. Mhm. Also es ist sozusagen doch viel weiter gefasst, also sehr internationaler Cast. Nein, im Großen und Ganzen war das schon neu, ne? Aber einige kannten es wohl. Aber im Großen und Ganzen haben wir halt ein Briefing gemacht, also das vorgestellt. Mhm. Und dann haben sich die Tänzerinnen also damit selber beschäftigt.
Also das hat schon, wie würden Sie das zusammenfassen? Also was für eine Bedeutung hat ein Kolosso für KünstlerInnen heute in Sambia, sagen wir, oder im östlichen, südlichen Afrika?
Ich denke, es geht ja auch immer noch darum, dass man quasi positive Geschichten braucht. Ne? Also das ist auch wichtig, das weiß ich von meinen afrikanischen Kollegen. Es braucht sozusagen Positivgeschichten, ja? Also über Afrika, über die Kultur, an denen fehlt es. Ne? Und ich denke, dass die Geschichte von einem Kolosso eine davon sein kann. Und es gab zum Beispiel gerade vor einigen Monaten einen jungen sambischen Programmierer, 20 Jahre alt, der hat erstmalig dafür gesorgt, dass Code, Computercode, in allen afrikanischen Sprachen geschrieben werden kann. Mhm. Was bis dato nicht möglich war. Ne? Also, und das ist zum Beispiel auch so eine Geschichte. Da sitzt dort jemand, so ein junger Mann, und sagt, Mensch, das müssen wir doch mal machen. Und dann schreibt er das. Und ab jetzt ist das möglich. Also jemand, der nicht Englisch kann, aber Swahili spricht oder Buganda oder was auch immer, der ist jetzt in der Lage, auch einfach seinen Computercode zu schreiben. Und ich glaube, das ist, da gibt es viele so eine Geschichten. Und ich glaube, das ist die Bedeutung jetzt auch, zu sagen, wir brauchen eben positive Geschichten auch überall im afrikanischen Kontinent.
Das ist ja spannend, dass diese Arbeit ja letztlich von Ihnen ist. Also Sie werden als Choreograf genannt, der Mensch, der das alles, alle Fäden sozusagen in der Hand hat. Wie sieht denn Ihre Zusammenarbeit aus? Also welche Rolle spielen Sie, wenn das jetzt klingt ja, als wäre das ein eigenständiges Projekt von ugandischen oder eben afrikanischen KünstlerInnen gewesen? Wie sieht die Zusammenarbeit aus?
Ja, das ist prinzipiell so, dass die Company trägt zwar meinen Namen, das bedeutet aber nicht, dass Entscheidungen sozusagen von der Spitze aus getroffen werden, sondern dass wir immer einen kollektivistischen Ansatz haben. Na, wir haben das halt in unendlichen Zoom-Gesprächen entwickelt und ich versuche natürlich, gewissermaßen dramaturgisch ihr Wissen Übersicht zu behalten und aufgrund jetzt von der Erfahrung von größeren Projekten zu sagen, da müsst ihr aufpassen. Aber im Großen und Ganzen ist das immer eine Kollaboration.
Jetzt ist Ihre Arbeit ja, wie wir schon gesagt haben, eigentlich eine von vielen, die sich mit der Bedeutung von Kolosso befassen, von diesem ersten afrikanischen Raumfahrtprogramm. Es gab in den letzten Jahren viele Fotoserien, Dokus und so gibt es im Netz zu sehen. Und ganz klar findet ja ein Perspektivwechsel statt. Also wie wir gesehen haben, damals der BBC-Reporter belächelt es, nennt die alle Spinner. Heute wird ein Kolosso viel differenzierter gesehen, wird gerne auch gefeiert, wie auch in Ihrem Projekt. Was würden Sie sagen, was genau trägt Ihre Arbeit zu diesem Perspektivwechsel bei? Welche Idee verfolgen Sie da bei dem Erzählen dieser Geschichte?
Naja, also auf der einen Seite geht es natürlich auch erstmal, das nochmal bekannt zu machen. Ne? Also diese Geschichten, auch wenn sie im Internet dann mal eine Relevanz erreichen, dann sind sie doch schnell wieder weg. Mhm. Ne? Und das war also auch wichtig, das jetzt auch für ein deutsches Publikum zu machen, auch dort zu sagen, guckt mal, was bedeutet das jetzt für euch? Also einfach auch das Thema präsent zu halten. Ich glaube, wenn man jetzt sieht, wie unsere Internet Milliardäre wieder in den Weltraum fliegen. Mhm. Und das doch durchaus also wesentlich kritischer gesehen wird über Sinn und Zweck dieser Sache. Also da ist es, glaube ich, tatsächlich gut, sich da immer mal dran zu erinnern, auch dass es einen Kolosso gab und was er da schon zugesagt hat.
Das sagt der Choreograf Christoph Winkler über seine Arbeit, die im internationalen Kollektiv entstanden ist. Die heißt »We are going to Mars«. Eigentlich als Bühnentanzstück gedacht gewesen, jetzt aber erstmal als Videoarbeit zu sehen. Zwei Videos sind es, rund um die Bedeutung eben dieses ersten afrikanischen Raumfahrtprogramms. Und die sind beide zu sehen auf der Homepage der Berliner Sophiensäle. Herzlichen Dank, Herr Winkler, für dieses Gespräch und alles Gute. Es wird dann auch nochmal als Tanzstück aufgeführt, oder irgendwann?
Im nächsten Jahr gibt es das nochmal live dann, ja.
Vielleicht sprechen wir uns dann ja wieder.
Ja, das wäre nett. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die hat heute Frederik Wirwig.
Das Drumset ist das Instrument des Jahres 2022. Es ist damit das erste Schlaginstrument, das zum Instrument des Jahres erklärt wird, teilten die Landesmusikräte in Berlin mit. Die Geschichte des Schlagzeugs begann in den USA und reicht bis zum Ende des 19. Jahrhunderts zurück. Das erste komplette Schlagzeug kam 1918 durch die Ludwig & Ludwig Drum Company aus Chicago in den Handel. In Deutschland gibt es seit 2011 in Ludwigsburg ein Schlagzeugmuseum. Instrument des Jahres 2021 ist noch bis Ende Dezember die Orgel. Vor dem obersten Gerichtshof in Moskau hat der Prozess gegen Memorial begonnen. Die russische Menschenrechtsorganisation habe mehrfach gegen das ausländische Agentengesetz verstoßen und sich nicht als Agenten gekennzeichnet, zum Beispiel auf alten Internetseiten, erklärte die Generalstaatsanwaltschaft in ihrer Anklage. Andrea Beer.
Memorial wird von einem Team aus 9 Juristinnen und Juristen vertreten. Zum Prozessauftakt stellten sie mehrere Anträge. Unter anderem auf eine Begründung, warum sich die Staatsanwaltschaft überhaupt mit den Internetseiten von Memorial beschäftigt habe. Die Richterin lehnte alle Anträge ab, da es zunächst um Beweise gehe, und verlas die Anklage. Vor dem Gebäude versammelten sich am Vormittag mehrere hundert Menschen, die gegen den Prozess protestierten. Ihr könnt die Erinnerung des Volkes nicht zerstören. Wir leben unter Rechtlosigkeit, stand zum Beispiel auf dem Schild einer Frau, die von der Polizei weggeführt wurde. Nach offiziellen Angaben wurden 2 Menschen festgenommen.
Der Bildungsausschuss des israelischen Parlaments will Besuche auf dem Tempelberg in der Jerusalemer Altstadt in den schulischen Lehrplan aufnehmen. Eine entsprechende Empfehlung sei an das Bildungsministerium ausgesprochen worden, berichtet der Sender Arutz Sheva unter Berufung auf die Zeitung Israel Hayom. Darüber hinaus empfahl der Ausschuss, im Rahmen des Geschichtsunterrichts eine Pflichteinheit zum Tempelberg einzuführen. Bisher wurde das Thema demnach als ein Wahlfach behandelt. Die Intendanten der ARD-Landesrundfunkanstalten haben sich auf eine neue Koordinierung der Kulturangebote verständigt. Im kommenden Jahr startet die Gemeinschaftseinrichtung ARD Kultur in Weimar, teilte der Senderverband in Köln mit. Zudem übernehme der Mitteldeutsche Rundfunk die ARD-Koordination Kultur. Conny Maurener.
Standort dieser neuen Kulturplattform wird Weimar sein. Eine der lebendigsten und geschichtsträchtigsten Kulturmetropolen Deutschlands, wie ARD-Chef Tom Buro sagt. Die Plattform bezeichnet Buro als Schaufenster, ein Portal, das sämtliche Kulturangebote, Veranstaltungen und Kulturpartnerschaften, die es bundesweit gibt, präsentiert. Die Kulturplattform soll Mediathek und Audiothek stärken. Und, so kündigt MDR-Intendantin Carola Wille an, sie soll ein Netzwerk sein, in dem Inhalte nicht nur vermittelt, sondern auch mit Künstlerinnen und Künstlern produziert werden. Ein Experimentierraum.
Godzilla ist ein Megastar, genauso wie King Kong oder am besten gleich beide zusammen. Kann man richtig viel Geld machen, wenn man diese japanischen Monster zusammenbringt. Unzählige Blockbuster gibt es dazu. Wobei die Geschichte von Godzilla und Co. eigentlich in der Zeit beginnt, als Blockbuster wirklich noch ganz anders aussahen und auch ganz anders klangen. Das ist ein Ausschnitt aus dem ersten Godzilla-Film 1954, der erste, der in Deutschland erschienen ist, vor fast 70 Jahren schon. Und diese lange Geschichte der japanischen Monsterfilme, die musste man sich mal genauer anschauen, hat sich Jörg Buttgereit gedacht, Filmkritiker, und hat dazu das Buch geschrieben, Japan, die Monsterinsel. Es ist vor über 20 Jahren und vor 15 Jahren auch schon mal in 2 anderen Auflagen erschienen und jetzt als ganz neue, weil die anderen waren vergriffen. Hallo, Jörg Buttgereit.
Hallo.
Sie sind da ja richtig tief eingetaucht. Sie haben sich jahrzehntelang verschiedenste Fassungen von all diesen Filmen angeschaut, haben jetzt in diesem Buch alle Filme aufgelistet, die auf Deutsch erschienen sind, japanische Monsterfilme. Warum? Was steckt in diesen Filmen alles drin, dass Sie sich so intensiv damit beschäftigen?
Also ich bin tatsächlich mit diesen Filmen aufgewachsen, weil als ich Kind war, Ende der 60er, Anfang der 70er, liefen in Berlin-Schöneberg in diesen Bezirkskinos an den Wochenenden sogenannte Jugendvorstellungen. Und da lief dann eben Frankensteins Monster, Jagen Godzillas Sohn, Godzilla und die Urweltraupen, die Rückkehr des King Kong und so weiter. Insofern waren das von vornherein meine Freunde, diese Monster.
Was hat Sie denn fasziniert? Also wieso sind Sie da so dran hängen geblieben? Es hätten ja auch andere Filme sein können.
Ja, also zum einen hat mich das natürlich fasziniert, dass ein Monster wie Godzilla sich ähnlich ungezogen benimmt wie man selbst und von den Autoritäten dafür gemaßregelt werden soll. Mhm. Aber das Schöne an japanischen Monstern ist ja, dass man die nicht töten kann. Dass die ja nahezu mythologisch gottgleich sind. Das heißt, die Japaner haben sehr viel mehr Ehrfurcht vor ihren Monstern als die Amerikaner, die ja die Monster eigentlich nur erfunden haben, um sie totzuschießen. Und in Japan würde man nie auf die Idee kommen, ein Monster wie Godzilla töten zu können.
Vielleicht können Sie das mal zusammenfassen, weil es geht in Ihrem Buch eben genau Godzilla, King Kong, Gamera, ganz viele Figuren, die wahrscheinlich ganz viele von uns schon mal gehört oder auch gesehen haben. Aber wie kann man, was hält die zusammen? Also was zeichnet diese Filme insgesamt aus? Kann man das zusammenfassen?
Also natürlich den Umgang mit den Monstern und dass die Monster immer einen Grund haben. Okay, amerikanische Monster haben auch einen Grund, aber die Japaner haben halt den ersten Godzilla-Film im Grunde als Metapher für die Atombombenabwürfe von Hiroshima und Nagasaki erfunden. Und der erste Godzilla-Film, wo wir ja gerade ein Stück gehört haben, ist wirklich ein bitterer Antikriegsfilm. Als diese Angst vor der Atombombe sich in den 60ern und 70ern gelegt hat, ist Godzilla ja mehr so ein Held für Kinder gewesen. Und das waren die Filme, die ich eben als Kind auch gesehen habe. Diese Figur hat sich aber im Laufe der Jahrzehnte immer wieder so gewandelt, dass zum Beispiel 2016 auch eine Aufarbeitung von Fukushima im Godzilla-Film stattgefunden hat. Mhm. Also das sind auch Filme, die total sozialkritisch sind, aber eher für die japanische Gesellschaft gemacht sind. Und das war halt dieses Interessante für mich. Jetzt, wo amerikanische Reboots und Remakes von diesen Filmen entstehen, den Leuten eben auch die Wurzeln und die andere Herangehensweise der Japaner klarzumachen.
Eine Figur, die da ja auch auftaucht, die Sie jetzt auch schon erwähnt haben, ist Frankenstein. Wie kommt das denn, dass der im japanischen Monsterkino auftaucht?
Also in vielen dieser alten Filmtitel ist in der deutschen Synchro denn dieser Name Frankenstein und in den deutschen Filmtiteln der Name Frankenstein mit drin. Das liegt daran, dass der damalige Filmverleih, das war der Konstantin-Film damals, den Namen Frankenstein zu kräftiger als Godzilla empfand und dann einfach den in den Filmtiteln ausgetauscht hat. Es gibt aber tatsächlich auch zwei japanische Monsterfilme von 65 und 66, wo es um diesen Mythos Frankenstein geht, der natürlich in Japan dann auch riesengroß wird. Also es gibt ein Frankenstein-Monster, das auch durch den Atombombenabwurf in Hiroshima in gigantische Größe hochwächst und dann gegen andere japanische Monster kämpfen muss. Frankenstein, der Schrecken mit dem Affengesicht, hieß dieser Film damals in Deutschland.
Kann man drüber lesen in Ihrem Buch. Interessant ist ja, dass, wenn man das liest, dann merkt man, die Hochzeit war eindeutig 50er, 60er. Da sind die allermeisten in Deutschland auf jeden Fall erschienen.
Genau.
Den letzten Film, den Sie besprechen in Ihrem Buch, der ist von 2010, wenn ich richtig weiß, 2008. Und hat den interessanten Titel Monster X gegen den G8-Gipfel. Das ist, also da merkt man, okay, genau, das wird aktualisiert, das auch die
genau,
gesellschaftlichen
also
Themen. Um was geht's da?
Da geht es im Prinzip um ein grünes außerirdisches Riesenhuhn, das, also so wird es immer genannt, dieses Monster, Guila heißt es, oder Julala im Japanischen. Und ja, die Politiker der gesamten Welt versuchen beim G8-Gipfel mit diesem Monster fertig zu werden. Der Film ist eine Komödie und mehr oder weniger ein Abgesang auf die sogenannte Suitmation-Technik. Suitmation bedeutet, dass ein Mann in einem Gummianzug ein Monster darstellt. Das sind ja Sachen, die die Japaner ja vielleicht da begraben haben. Aber wie ich gerade schon erzählt habe, Shin Godzilla von 2016, wo es um Fukushima geht, da sind dann zum ersten Mal digitale Techniken verwandt worden. Aber die Filme, die die Amerikaner jetzt gemacht haben, die sind auch noch in dem Buch drin, weil die einfach zusammengehören, weil die ja japanische Wurzeln haben und weil die Japaner natürlich auch immer ein Auge drauf haben, dass da kein Schindluder mitgetrieben wird. Aber es ist natürlich absurd, dass die Japaner jetzt mehr Geld damit verdienen, keine Godzilla-Filme mehr zu machen, sondern das den Amerikanern zu überlassen.
Ja, da gibt es ja auch diese Stimme von dem Regisseur in ihrem Buch, Minoru Kawasaki, der sagt, eigentlich ist dieser japanische Monsterfilm tot. Die Amerikaner haben das mit ihrer digitalen Technik jetzt quasi an sich gerissen und dieses klassische, das funktioniert nicht mehr, ist jetzt eigentlich nur noch Klamauk. Würden Sie das auch so sehen?
Ja, zumal man aber sagen muss, dass die Japaner sich wirklich jahrzehntelang noch standhaft geweigert haben, das so zu sehen. Und Kawasaki ist nun wirklich, sag ich mal, ein Erneuerer und ein kleiner Rebell. Es gibt viele renommierte japanische Filmemacher, die sagen würden, seid mal nicht so laut, wir machen bestimmt noch Filme im Suitmation. Weil dieses Traditionsbewusstsein mit dieser ja, Technikverliebtheit, den gepaart findet man ja an der japanischen Kultur. Also mich sollte das sehr wundern, wenn nicht doch noch irgendwann mal ein Film im Suitmation-Verfahren entstehen sollte. Weil bei denen geht es eben nicht wie bei den Amerikanern um Realismus, sondern um Kunst. Und Suitmation, dieser Modellbau, Männer in Gummikostümen durch japanische Modellbaustädte zu jagen, ist einfach Kunst. Und es gibt genügend alte Nerds wie mich, die das noch sehen wollen und die ja auch immer noch ins Kino gehen.
Und die darüber dann auch Bücher schreiben. Jörg Buttgereit hat dieses Buch geschrieben mit dem schönen Titel Japan, die Monsterinsel, ist jetzt in der dritten Auflage erschienen, aktualisiert. Im Martin-Schmitz-Verlag, hat 432 Seiten und die kosten 30 Euro. Vielen herzlichen Dank, Jörg Buttgereit.
Bitte, bitte.
Wir sprechen über einen neuen Comic von einem schon ganz schön lange gefeierten Künstler. Charles Burns ist amerikanischer Comicautor, ist schon in den 80ern bekannt geworden, hat viele sehr erfolgreiche Comics rausgebracht. Am bekanntesten wahrscheinlich Black Hole. Erzählt so ziemlich düster von Teenagern, die mutieren, weil sie eine Krankheit haben und sich verändern. Ist so ein bisschen albtraumhaft. Und jetzt hat Burns einen neuen Comic raus, Daidalos. Jule Hoffmann hat sich das für uns angeschaut. Jule, das ist ja so eine ganze Reihe, die Charles Burns da gerade rausbringt. Daidalos-Reihe, das ist jetzt der zweite Band in dieser Reihe. Worum geht's denn in der Geschichte?
Ja, also im Zentrum stehen der introvertierte Außenseiter Brian und die attraktive Laurie, die sich immer mal wieder so anzunähern scheinen und gleichzeitig einander fremd bleiben. Also man weiß nicht so genau, was sich da zwischen den beiden anbahnt. Und hier in Band 2 arbeitet Brian jetzt zusammen mit seinem Freund Jimmy an einem Alien-Film, also so ein Amateurfilm quasi, in dem Laurie die Hauptrolle spielt. Und für die Dreharbeiten fahren sie zusammen mit Freunden in ein Strandhaus, das den Eltern einer Freundin gehört. Und drehen dort und Laurie folgt den Anweisungen der beiden Jungs, die ihre Sache total ernst nehmen. Und sie selber hat dabei aber gar nicht so sehr viel Spaß. Und am Abend wird dann im Haus gefeiert und getrunken. Und in den frühen Morgenstunden geht Laurie an den Strand, wo sie zufällig auf Brian trifft, der hier quasi dann einmal mehr so als Außenseiter markiert wird und mit seinem Schlafsack draußen geschlafen hat. Mhm. Und gemeinsam sehen sie den Sonnenaufgang. Und das Ganze spielt aber vor einer Landschaft, die so total karg und düster wirkt. Und die Stimmung ist auch oft sehr albtraumhaft, wie man das bei Charles Burns kennt. Es gibt Traumsequenzen, also wir sehen zum Beispiel auch eine Alien-Krake, die in Brians Film eigentlich so eine Pappmaché-Attrappe ist, wie sie kokonartige Eier legt. Und es gibt subtilen Grusel, wenn zum Beispiel die alkoholabhängige Mutter von Brian in Filzpantoffeln so einen ganz seltsamen Auftritt hinlegt, indem sie von Lauries Schönheit in Bann gezogen wird.
Mhm. Ja, klingt tatsächlich ein bisschen wie so ein Burns-Klassiker, ne? Teenager, Albträume, subtiler Horror. Erzählt vielleicht so ein bisschen metaphorisch Pubertät oder so, kann man sich vorstellen. Mhm. Was ist denn das genau für ein Verhältnis zwischen Brian und Laurie? Passiert da was?
Ja, es ist seltsam. Also es ist auf jeden Fall so, dass Laurie sich sehr viel weniger für Brian zu interessieren scheint, als er sich für sie. Und wie auch im ersten Teil schon, ist das ganze Setting auch irgendwie sehr klischeehaft. Also die Jungs finden Monster- und Alien-Filme geil und die Mädels quatschen in der Küche. Und da scheint auch irgendwie so ein Zusammenkommen eher schwierig sozusagen zwischen den beiden. Das wird zwar an einer Stelle gesprengt, eben dadurch, dass Tina, eine Freundin von Laurie, ihr sagt, dass sie sich in sie verliebt hat. Also da wird eben auch von lesbischen Begehren erzählt. Aber das bleibt hier zumindest in Band 2 jetzt erstmal total ungefährlich, während Brians Begehren irgendwie sowas Unheimliches hat. Also das scheint irgendwie jederzeit irgendwie in was Monströses umschlagen zu können. Eben weil er so als merkwürdig introvertierter Creep markiert wird, als seltsamer Außenseiter. Und gleichzeitig ja aber auch als hochbegabter Zeichner und hier eben auch Filmemacher. Und ich habe überlegt, wie das eigentlich mit dem Titel zusammengeht, Daidalos. Das ist nämlich eine Figur aus der griechischen Mythologie. Also bei Wikipedia steht wortwörtlich, Daidalos war ein brillanter Erfinder und Künstler, dessen Künste ihm dann auch so zu großem Ruhm verholfen haben. Und hier im Comic ist Brian ja der Kunstschaffende. Also er macht ständig Aufnahmen von Laurie und zeichnet sie auch nackt. Und hier Band 2 endet jetzt eben an diesem Strand, wo Laurie von der durchzechten Nacht müde fast einschläft und davon wachgehalten wird, dass Brian sie filmt und sagt, du hast doch wohl nichts dagegen. Und da wird irgendwie so ein merkwürdiges Machtverhältnis deutlich. Also sie ist quasi ständig Blicken ausgesetzt, wird gefilmt und gezeichnet und er ist eben der begabte Künstler.
Ja, Künstler und seine Muse in ganz klassischer Rollenverteilung. Aber vielleicht kann man das auch einfach als eine Teenager-Love-Story sehen oder so. Also Brian himmelt einfach ein schönes Mädchen an. Geht es auch so?
Ja, also einerseits ist das vielleicht auch so ein bisschen rührend, ähnlich wie auch die Ästhetik des Comics, in der sich ja auch so eine jungshafte Begeisterung ausdrückt für eben die Comics, die so in Burns Jugend erschienen sind. Und da muss ich gerade auch bei Jörg Buttgereit dran denken, der ja auch so diese Begeisterung für Monsterfilme hat, die der 50er und 60er Jahre, die haben nämlich Charles Burns auch total geprägt. Genau wie die Comics eben der Zeit, also diese Mainstream-Ästhetik auch aus klassischen Superhelden-Comics. Und sein Zeichnerkollege Art Spiegelman hat mal über ihn gesagt, also Charles Burns weiß genau, woher die Comics kommen, hat aber auch Roy Lichtenstein verinnerlicht. Das heißt, da kommt noch so eine Pop-Art-Ästhetik dazu. Die Gesichter wirken dadurch aber oft auch sehr holzschnittartig und ausdrucksarm. Und daraus zieht Burns eben sozusagen seine berühmte Abgründigkeit, sage ich mal. Das gelingt ihm sehr gut. Er zieht die Angst aber auch noch aus was anderem. Und zwar gibt es eine Traumsequenz hier im Comic, die Brian träumt. Und in diesem Traum ist er selber die Alien-Krake und verfolgt Laurie, schwebt so über ihr quasi. Und sie flüchtet vor ihm. Und im Text heißt es: Hat sie wirklich Angst oder spielt sie das nur? Wo will sie bloß hin? Weiß sie nicht, dass ich ihr überall hin folgen kann? Es gibt für sie kein Entkommen, kein sicheres Versteck. Und spätestens da, würde ich sagen, endet für mich diese harmlose Teenager-Erzählung. Zu meinem nächsten Moment geht es dann um Sex und Brian träumt von Loris nacktem Hinterteil. Also Laurie ist quasi als schöne Frau bedroht von männlichem Begehren, dass sie auch noch so quasi als Alien in Erscheinung tritt. Und das bleibt irgendwie vollkommen unhinterfragt. Im Gegenteil, der Comic weidet sich so ein bisschen daran. Und das hat bei mir alles so ein gar nicht gutes Gefühl hinterlassen. Also ich habe mich schon gefragt, was Charles Burns da geritten hat. Also ob er einfach quasi andere Generationen komplett unsensibel ist gegenüber Themen wie Sexismus jetzt oder toxischen Geschlechterbildern oder warum er da auf solche zu Recht ja auch überholten Narrative zurückgreift.
Also wenn ich dich richtig verstehe, bist du nicht wirklich überzeugt von diesem neuen Charles Burns?
Nein, also ich meine, es mag ja sein, dass dann in Teil 3 vielleicht nochmal so ein Plot-Twist kommt, der dann alles in ein anderes Licht stellt, aber hier muss man erstmal durch diese Narrative und Stimmungen durch und sich eben vor Brian gruseln oder um Laurie sorgen. Und ja, vielleicht kann man auch einfach sagen, dass die Comics von Charles Burns sowas sind wie so Ausflüge in die US-amerikanische Unterhaltungskultur des vergangenen Jahrhunderts, also jetzt sowohl ästhetisch als auch inhaltlich. Aber so sehr man Charles Burns auch bewundern mag, auf mich wirkt er dadurch eben total gestrig.
Daedalus, so heißt diese neue Reihe von Comic-Autor Charles Burns. Daedalus 2 ist gerade erschienen bei Reprodukt, hat 64 Seiten, kosten 20 Euro und kritisch gelesen hat es für uns Jule Hoffmann. Vielen Dank dir.
Jo, gerne.